Herzlichen Glückwunsch, Danny, zu 100 Folgen deines Podcasts, Podcast Orange. Für mich ist es dieser Name Programm. So bist du in meinem Podcatcher gespeichert und ich habe, glaube ich, fast alle 100 Folgen gehört und bin immer noch sehr, sehr beeindruckt von dem, was du da so abreißt. Meine ganz besonderen Highlights in dieser Zeit war so die ein oder andere Wismut-Folge, aber ganz besonders die Folge zum DDR-Fußball mit Lars Harnisch. Das war für mich eine Sternstunde, also pures Podcast-Gold, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da so viel Mühe und Arbeit reingesteckt hast. An Lars natürlich auch. Und ganz klar die Folge mit Hardy Grüner, dem Gedächtnis des deutschen Fußballs. Auch so eine Folge, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Aber eigentlich, ja, gibt's ganz, ganz viele Folgen, die ich sehr, sehr schätze an deinem Podcast. Ich freue mich jedes Mal, wenn er wieder in der Podcast-App aufploppt. Von daher wünsche ich mir noch mindestens weitere 100 Folgen und mach bitte, bitte so weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Mach's gut. Ciao. It's a great day.
Glück auf zum dritten Teil unseres Jubiläums-Podcasts. Der Schwerpunkt liegt heute nicht auf dem Fußball. Die Politiker in unserem Land sehen sich sowohl auf Bundes-, Landes-, aber auch kommunaler Ebene zunehmend persönlichen Angriffen ausgesetzt. Und dabei leisten doch die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Politiker so eine wichtige Arbeit, streiten für die beste Lösung. Und in diesem Sinne auch ein Zeichen zu setzen, haben wir auch die Politik zu unserem Jubiläums-Podcast eingeladen. Und ich freue mich riesig, dass eine Bundestagsabgeordnete unserer Einladung gefolgt ist.
Nein, ich kann das nicht durchgehen, dass Sie schaden unserem Volk durch diese Lügen.
Entschuldigung, das gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns.
Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit sagen.
Was wir mit der neuen Einheit anfangen, wie wir sie ausgestalten, wie wir Unsicherheit überwinden und Not beheben helfen. Darum geht es jetzt. Und an der Qualität unserer Antworten, am Ernst unseres Bemühens, daran werden wir gemessen. Da wir die Einheit wollen, kümmern wir uns auch darum, dass sie sozial möglichst gerecht gestaltet werde. Hier wie da, Deutschland und Europa. Was zusammengehört, braucht Umsicht und Rücksicht, damit es ohne entstellende Narben zusammenwachsen kann. Für uns in Deutschland geht es jetzt darum, denke ich, mit welchem Inhalt wir das gemeinsame Gehäuse füllen, nicht nur materiell. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonklötzen errichtet sind. Ich beschwöre unsere Landsleute, möge das Gefühl, auf der falschen Seite der Geschichte gestanden zu haben, sich nicht in Mutlosigkeit oder gar Aggressivität entladen.
Herzlich willkommen und Glück auf, Frau Kaiser. Ich freue mich sehr, Sie heute in unserem Jubiläumspodcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ich freue mich auch dabei sein zu können.
Sie sind in Gera aufgewachsen, Sie sind Mitglied der SPD, kämpfen seit 2017 als Abgeordnete für die Belange Ostthüringens im Deutschen Bundestag. Sie sind auch direkt in Gera geboren und wenn ich das richtig gelesen habe, in Gera-Lusan groß geworden. Wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag fragen, für was steht denn Gera? Welches Bild würden Sie da aufzeichnen?
Ja, Gera ist für mich eine Stadt, die eine lange Bergbautradition auch hat, also gerade eben auch mit der Wismut. Und auch Lusan ist ja eigentlich ein Stadtteil, wo ja viele Arbeiter von der Wismut auch dann gewohnt haben. Und ich bin dort aufgewachsen, das verbindet mich mit Gera sehr stark. Und natürlich auch der Blick bei uns aus dem Fenster von der 5. Etage aus dem Neubaublock. Da haben wir noch damals noch die Ronneburger Busen gesehen. Und das ist ja mittlerweile abgetragen. Aber das macht schon was mit den Leuten. Und das merkt man aber auch, dass Gera eben auch eine Stadt ist, die einer großen Transformation unterlegen ist, also Wandel. Und das hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also, dass viele junge Leute, gerade mein Jahrgang, nicht mehr so in der Stadt unterwegs ist. Die sind in der ganzen Welt teilweise verstreut, ganz Deutschland, leider nicht mehr in Gera. Und umso schöner ist es immer, wenn ich wieder Homies sozusagen treffe, die eben auch aus meinem Jahrgang sind. Ne? Ich habe Abi gemacht, 2005. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, Gera würden noch ein paar mehr junge Leute gut tun, ein bisschen wieder Leben in die Bude zu bringen sozusagen. Aber neben eben dieser Bergbau- und Industriegeschichte, die Gera eben sehr stark auszeichnet, auch Textilindustrie, auch Chemie gab es ja auch viel. Das ist eben auch leider nicht mehr der Fall. Es ist dann so eine Einkaufsstadt geworden, was wir jetzt leider an den leerstehenden Kaufhäusern sehen, was sich eben da nicht so getragen hat. Aber das ist eben auch ein Punkt, warum ich da ganz stark lobbyiere, auch in Berliner Kreisen und zu sagen, da können wir was machen. Die Stadt hat immer noch tolle Leute, die sich engagieren und hat eine sehr große Tradition auch. Und die zu unterstützen, dass sie wieder, sag ich mal, prosperiert, auf einen guten Weg kommen, sei es jetzt wirtschaftlich oder eben auch mit Bundesinstitutionen, was jetzt auch geklappt hat mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist echt gut. Und es ist eben auch eine kulturvolle Stadt. Und mir liegt auch die Kultur in Gera sehr am Herzen. Und ich werbe auch immer damit, dass wir eines der wenigen 5 Spartentheater haben. Das gibt es kaum noch so in Deutschland. Und gerade noch in so einem wunderschönen Jugendstilhaus, wo ich selber gerne auch hingehe. Und von daher denke ich, hat Gera, also das sind jetzt nur 2 Aspekte, also wirklich viel zu bieten und natürlich auch eine große Sportgeschichte. Das muss man auch mal sagen. Und mein Vater, der war ja auch Zeitungsredakteur und hat auch angefangen als Sportjournalist und hat da auch den Sport auch in Gera, aber auch in Mitteldeutschland sozusagen immer begleitet und war ganz begeistert. Und von daher hat es eben viele Standbeine. Gera hat da auch, also auch Radsport zum Beispiel, aber eben auch Wismut ist auch bekannt als Fußballverein, da irgendwie wirklich eine Traditionsgeschichte und das darf man auch nicht unter den Scheffel stellen.
Das ist ja fantastisch, aus dem 5. Stock in Gera, Lausanne, dieselbe Perspektive hatte ich auch gehabt und die prägt natürlich. Wenn Sie jetzt Kollegen, Gäste, Freunde in Gera begrüßen dürfen, welche Orte würden Sie Ihnen unbedingt zeigen? Das Theater haben Sie schon gesagt. Und gibt es auch ein gewisses Restaurant, wo Sie sagen, dort fühle ich mich am wohlsten?
Also das finde ich gar nicht so einfach, weil ich bin auch jemand, also mit dem Restaurant jetzt, die gerne mal die Location wechselt oder so. Und dann einige Restaurants oder auch Cafés, in denen ich früher zum Beispiel gerne unterwegs war, die gibt es teilweise auch nicht mehr. Also ich bin früher gerne ins Literaturcafé gegangen zum Beispiel, in der späten Passage. Und oder ins Blue Note, das ist jetzt ein anderes. Also auch wieder ein Szene-Café kann man sagen, aber ist jetzt eben was anderes. Und essen kann man sehr gut griechisch zum Beispiel, Rhodos oder Herodion, also das finde ich auch gut. Ich freue mich auch, dass wir neue Küche haben, auch einen ganz tollen Syrer jetzt, eher im Ostviertel ist das, glaube ich, genau. Das finde ich auch ein tolles Restaurant und ja, also ansonsten im Schwarzwaldhaus kann man auch gut essen und oder in der Bachgasse, also ich finde, da kann man viele Plätze finden. Besonders, also wenn man mal was Feines vorhat und vielleicht auch ins Theater geht, dann auch mal im Szenario, das ist auch sehr gut. Also da im Theatercafé, da, das ist wirklich ein tolles Restaurant. Und ja, also da kann man viele Orte finden eigentlich in Gera. Das mag man gar nicht glauben, wo man auch gut essen kann. Ach so, und also eins habe ich schon vergessen, zur Weihnachtszeit auch zu empfehlen, der Jagdhof zum Beispiel. Also da finde ich, da gibt es gute, deftige Küche. Wenn man wirklich mal so Hausmannskost essen möchte oder ein bisschen wild, finde ich das auch ein tolles Restaurant.
Man kann auf jeden Fall in Gera gut essen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Gera ist durch einen Mauerfall oder die Zeit danach sehr geprägt, auch so die Stimmungslage in der Stadt. Nun waren Sie sehr, sehr jung zum Zeitpunkt des Mauerfalls, aber den Umbruch danach haben Sie ja doch als Kind mitgelebt. Gibt es so prägende Dinge oder wichtige Ereignisse, die Sie so aus der Zeit mitnehmen, diese Eindrücke, ist da irgendwas bei Ihnen hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, das habe ich ganz bewusst wahrgenommen und auch als Problem damals erkannt?
Also es gibt teilweise habe ich Dinge wahrgenommen, die ich nicht als Problem gesehen habe und teils eben dann doch. Was ich wahrgenommen habe, war, dass viel gebaut wurde und umgebaut wurde. Also auch gerade die zentrale Platzgestaltung Heinrichstraße, das war sehr einprägsam. Da war ja früher viel Grün und sozusagen also auch eine kleine Parkanlage in der Innenstadt. Das ist ja alles zubetoniert worden und eben Elsterforum dann auch gebaut worden. Das Interhotel wurde abgerissen, da war ich auch noch sehr, sehr klein, habe aber eben die Bauarbeiten mitbekommen. Und also das war immer so eine Bauphase, Bauzeit. Und was ich gemerkt habe, wo ich gefühlt habe, es verändert sich was und irgendwie finde ich das nicht gut. Das ist natürlich zum einen, dass das Sommerbad geschlossen hat. Da war ich als Kind ständig, auch als Jugendliche noch. Und mein Gymnasium, das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Lausanne, das ist jetzt zu. Dort wuchern die Bäume, die Pflanzen, die holen sich den Raum zurück. Aber es ist schon traurig, weil es war eines der größten Gymnasien in Ostthüringen und hatte da auch ein großes Einzugsgebiet, was natürlich auch gut war, dass viele auch junge Menschen in die Stadt gekommen sind, die dann auch nachmittags hier waren und so. Und auch für den Stadtteil war es gut, für Lausanne, dass sie eben so eine große Bildungseinrichtung hatten. Das hat schon was gemacht mit mir. Das ist irgendwie, wenn man denkt, schade eigentlich, dass das liegt aber auch an der Einwohnerzahl, die sich anders entwickelt haben und eben negativ entwickelt haben. Und ja, das sind so jetzt so zwei Punkte, wo ich sage, das ist schade. Oder auch Jugendclubs, wo ich früher war, das ist auch teilweise nicht mehr da, ne? Und ja, das verändert eben auch so eine Stadt und für mich eben auch so ein bisschen meine Verbindungen, die ich zur Stadt habe. Das ist ja natürlich auch wieder Neues entstanden, da mit der Buga zum Beispiel. Das fand ich dann wieder toll, dass man sieht, okay, es geht wieder was voran, es gibt eine Verschönerung, eine Verbesserung auch der Stadt. Also so hat man so seine Auf und Abs. Und jetzt bin ich gerade sehr gespannt, was jetzt zum Beispiel Gera aus dem Thema Smart City macht. Das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Durch das Hochwasser, was ja Katastrophe, das habe ich ja nicht hier vor Ort erlebt, weil ich da gerade noch beruflich in Berlin war. Mhm. Und da habe ich noch die Bilder gesehen und dachte so, meine Heimatstadt ist gerade am Untergehen. Ich habe meinen Bruder angerufen, weil der auch im Unterhaus wohnt, ob der noch trockene Füße hat und wie das alles so ist. Und jetzt hat man zumindest die Möglichkeit, mit den Hochwassern wieder einiges noch in Stand zu bringen. Dadurch verändert sich die Stadt auch wieder. Also man ist immer nah dran und jetzt natürlich wieder umso mehr, weil ich freue mich ja auch, dass ich durch die Herausforderung auch und die schöne Aufgabe, dass ich Gera im Bundestag vertreten darf, auch wieder hier leben kann und meinen Lebensmittelpunkt hier habe. Und von daher, ja, also es ist schon schön, dass man eben auch selber einiges mit beeinflussen kann, was hier passiert, aber eben auch immer wieder guckt, was gibt es denn so für Initiativen, für engagierte Menschen, wo kann man vielleicht auch unterstützen. Weil so eine Stadt lebt ja auch wirklich von ihren Mitmenschen und ihrer Bevölkerung.
So ist das wohl. Und da kommen wir dann doch nochmal auf die Wende, bevor ich dann nochmal das Thema Smart City aufnehme. Gregor Gysi hat mal gesagt, auch wenn er nicht ein anderes Parteibuch hat, aber er hat mal gesagt, das Problem der Wende für ihn war, dass die Ostdeutschen das Gefühl hatten, sie können nichts einbringen, dieses gemeinschaftliche Deutschland. Weder das Konzept der Kinderbetreuung noch das System der Gesundheitsversorgung, hieß es damals, kann genutzt werden und konnte nicht mit übernommen werden. Und ich finde, das steht sehr deutlich auch für Gera, so eine Enttäuschung. Wir konnten nichts mitbringen, wir konnten nichts einbringen und letztendlich bricht um uns alles weg. Die Industrie bricht weg, Wismut bricht weg. Auch wenn das alles gute Gründe hatte, insbesondere zur Wismut, ist das ja nie durch Behörden und so weiter aufgefüllt worden. Das passiert jetzt so langsam, aber glauben Sie schon, dass man sagen kann, natürlich ist das im Rückblick immer etwas einfach, aber dass hier schon grundlegende Fehler letztendlich gemacht wurden und es natürlich den Gärern auch schwer gemacht wurden, das als das gemeinschaftliche unser Deutschland zu erkennen?
Ich glaube, es ist ein guter Punkt, weil die Menschen machen ihre Lebensqualität, auch ihre Stimmung, das wird auch unterbewusst beeinflusst, sehr stark von ihrem Lebensumfeld abhängig und sehen dann auch nicht immer das große und ganze Bild dahinter. Das ist auch ganz normal und verständlich. Und wenn ich dann eben sehe, dass eine Stadt, die ihre Einwohner verliert, die gerade die Jugend verliert, die ja immer wieder zu Prosperität und Wachstum beiträgt, dass das sich so entwickelt und dass eben dadurch auch einige Institutionen schließen, dass eben auch sich die Innenstadt verändert, das macht auch was mit den Leuten. Und wenn ich das über Jahre lang so miterlebe und vielleicht nicht von außen mal so einen Blick bekomme, weil ich vielleicht mal weggegangen bin, zurückgekommen bin, andere Städte gesehen habe, dann verfestigt sich so ein Eindruck, hier geht ja alles, ist alles anders als früher und nicht besser, so vielleicht. Und da das ist natürlich nicht einfach. Wobei man auch sagen muss, dass sich auch vieles schon getan hat, auch in Gera, und dass es andere Städte gibt, auch in Westdeutschland, denen es weit schlechter geht als hier in Gera zum Beispiel. Aber was halt auch eine große Rolle spielt, ist, dass es hier immer noch viele Unternehmen gibt, die eher niedrige Löhne nur zahlen. Das heißt, auch die das Einkommensniveau ist auch nicht so hoch. Also das macht ja auch wieder was mit den Steuernaufkommen hier in der Stadt, was die Kommune eigentlich zur Verfügung hat. Dann auch die Gewerbesteuern sind oft nicht so hoch, zum Teil auch, weil es Unternehmen sind, die ihren Stammsitz in westdeutschen Bundesländern haben. Das macht alles was mit den Finanzmitteln und dann eben auch mit dem, was eine Stadt überhaupt leisten kann. Weil es ja eine sehr große Stadt immer noch, von der Infrastruktur her, aber mit weniger Einwohnern. Und trotzdem die Infrastruktur zu erhalten, fällt einer Stadt sehr schwer. Also gerade eine Straßenbahn, dass die Busse fahren überall, dass ich überall eine gute Elektrizitätsversorgung habe und also Fernwärme. Also die ganze Infrastruktur, die ich habe, für weniger Leute trotzdem zu erhalten, damit man nicht das Gefühl hat, wenn ich in bestimmten Ortsteilen oder Stadtteilen wohne, da geht ja das Licht aus. Das ist nicht so einfach. Und man muss eben auch mal das Positive sehen. Es hat sich auch einiges entwickelt wieder. Es werden jetzt auch neue Ansiedlungen gemacht, auch gerade in den Gewerbegebieten. Aber natürlich gab es Fehler. Man hat damals zum Beispiel, wäre es sinnvoller gewesen, das ICE-Kreuz hier in Ostthüringen zu etablieren, gerade über Gera und nicht durch Erfurt. Erfurt profitiert jetzt enorm davon, aber dadurch gibt es jetzt so einen Schlenker Richtung Westen, obwohl man hätte schön von Berlin durchfahren können nach München. Über den Ostthüringer Raum hat man damals anders entschieden, weil man eben die Hauptstadt Erfurt entwickeln wollte. Genauso gab es aber auch hier Fehler. Dass man Gera zu einer Einkaufsstadt entwickeln wollte, war, glaube ich, zu kurz gedacht. Und also es gab auch auf kommunaler Ebene das Problem. Und lange auch in der Landespolitik, das hat sich zum Glück geändert. Es gab jetzt viele Zuschüsse und Millionen Förderbeträge aus Erfurt sozusagen für Gera. Aber über Jahre lang wurde auch so ein bisschen das Land, und das trifft nicht nur Gera, es betrifft auch Greiz und Altenburg, hinter der A9 so ein bisschen vernachlässigt und ja, ich will nicht sagen vergessen, aber es war so ein bisschen, da gab es andere Entwicklungsschwerpunkte und das sind alles Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass es nicht so einfach ist für diese Stadt.
Ja, und ich glaube, die Bürger spüren das eben auch, wenn sie so ein bisschen, wenn Thüringen vermeintlich hinterm Hermsdorfer Kreuz aufhört, und umso wichtiger ist es, da jetzt Zeichen zu setzen. Das machen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, eben mit dem Thema Smart City. Können Sie vielleicht die Hörer, die jetzt nicht tagtäglich in Gera sind, und unsere Hörer sind ja verstreut, auch wenn sie ursprünglich aus Gera kamen, erklären, was das Thema Smart City für ein Ziel hat?
Ja, das ist ein Programm des Bundes, Smart City, also smarte Modellregion sozusagen. Und das Ziel ist es, dass man Städte als Modellkommune sozusagen auswählt über ein Verfahren. Das ist jetzt schon die zweite Förderrunde in diesem Jahr. Gera war in der ersten mit drin. Da geht es darum, dass man sozusagen eine nachhaltige, moderne, digitalisierte Stadtentwicklung vorantreibt. Und dafür eben Städte und Kommunen, es gibt auch teilweise kleinere Orte, die sich zusammenschließen für dieses Projekt, auswählt, die das dann umsetzen. Da geht es darum, dass sich die Infrastruktur zum Beispiel, also Elemente der Daseinsvorsorge, wie eben die Stromversorgung, die Energiewirtschaft, Parkraummanagement, alles, was so zu der Stadt gehört, oder auch vielleicht die Etablierung von Solaranlagen auf Dächern, dass ich das alles miteinander verknüpfe. Und dadurch eben Ressourcen spare und das Leben der Menschen im Grunde, darum muss es gehen, bequemer gestalte. Also gerade, dass ich auch einen guten Parkplatz finde, der meinen Bedürfnissen entspricht, über eine App-Anbindung zum Beispiel. Und wenn ich vielleicht noch ein Hybridfahrzeug habe oder schon ein E-Auto, dass ich dann auch die entsprechenden Ladestationen finde. Also dass ich einen guten Überblick über meine Stadt erhalte, dass ich vielleicht neue Serviceangebote bekomme, die es vorher noch nicht gab, wie zum Beispiel einen Bus, der eben auf Nachfrage fährt, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit ein Verkehrsmittel brauchen, dass man den dann eben auch findet. Also solche Ideen, sage ich jetzt mal, spielen da eine Rolle. Auch digitalisierte Bürgerbeteiligung, also dass eben auch viel mehr Bürger mit einbezogen werden in der Gestaltung ihrer Stadt, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht. Auch das ist so Demokratisierung sozusagen über digitale Formen, die man über Smart City erreichen kann. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Ansätze. Und man versucht eben über diese Modellprojekte Ideen zu generieren, die umzusetzen und dann für andere Städte und Gemeinden in Deutschland zum Nachmachen sozusagen auch mit zur Verfügung stellt. Also das sind so die Ideen dabei.
Vor kurzem kam dieser Bericht von diesem selbstfahrenden Bus, der dann anhält, je nachdem wie viel Bürger dann entsprechend warten. Ich nehme mal an, dass das letztendlich zu diesem Konzept dazugehört, der da gerade entwickelt wird, dass im Prinzip alles mit App steuerbar ist. Das hat ja aber auch gewisse Risiken. Und ich nehme an, dass dieses Pilotprojekt das testen soll. Ist das alles gängig, was man sich so theoretisch vorstellen kann?
Ganz genau. Also die Stadt Gera hat es ein bisschen anders gemacht, vielleicht als manche anderen Kommunen. Also eigentlich entwickelt man ja erstmal eine Strategie und setzt dann die Modellprojekte auf. Gera startet jetzt schon mit so zwei, drei Pilotprojekten, wo sie schon als ein oder andere austesten. Was dann aber zusammengefügt werden soll in eine gemeinsame Strategie. Da geht es dann auch um Bauen, Wohnen, da geht es um die Verkehrsanbindung, da geht es um die Energiewirtschaft, also verschiedene Bereiche. Und dieses autonome Fahren, also ich bin ja nicht direkt beteiligt, ich bin aber im Austausch mit der Stadt, um mich dazu informieren, weil am Ende habe ich dafür gesorgt, dass es das Geld gibt in Berlin. Und die Stadt muss natürlich jetzt selber gucken, wie sie es macht. Und ich habe das auch im Gespräch mit der Stadt erfahren, dass es eben wichtig ist, dass man mal Dinge testet. Also wie ist zum Beispiel auch die Verkehrslogik? Wie bewegen sich eigentlich die Menschen in ihrem Alltag? Finde ich Profile oder Logiken, wo viel Verkehr nötig ist, also viel Angebot nötig ist? Und das zu testen, das ist jetzt eben dieser Auftrag des Modellprojekts mit dem selbstfahrenden Bus. Wird er überhaupt angenommen oder sagen die Leute, nee, das ist irgendwie so skurril, spooky, das mache ich nicht mit. Da steige ich nicht ein, wenn ich da keinen Fahrer sehe. Das ist eben so ein bisschen so ein Austesten von, bevor wir es wirklich auch einführen, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Prototyp und gucken, ob das überhaupt angenommen wird in Gera.
Ich bin auch sehr gespannt. Auf jeden Fall wirkte das schon etwas unheimlich mit diesem Bus, aber vielleicht ist das eben auch nur etwas Neues und da ist man erstmal skeptisch und das etabliert sich aber dann, weil die Sinnhaftigkeit steht ja außer Frage. So kann man eben auch in etwas schwächeren Regionen relativ schnell auf Bedarf kommt dann eben ein Bus und das erschließt sich ja einen sofort. Ich möchte im zweiten Teil gern mit Ihnen über Ihren Werdegang sprechen. Abitur, Studium der Staatswissenschaften, Studium der Politikwissenschaften. Man hat das Gefühl, von Anfang an war das Ziel Politik. Was gab, also Sie müssen ja im Prinzip schon begeistert gewesen sein von Anfang an für das Thema Politik. Was gab da den Ausschlag dafür? Oder waren Sie einfach schon immer irgendwie jemand, der mitreden wollte, mitbestimmen wollte, diskutieren wollte?
Ja, also so eine Entwicklung, das sage ich auch immer allen, die mich das so fragen, die wird man eigentlich Politikerin oder Politiker, dass ich das nie geplant habe, also nicht wirklich, sondern eher gedacht habe, crazy, dass die Leute, die das machen, das ist schon ja nicht ohne. Bei mir war es eher so, dass ich lange überlegt habe nach der Schule, was willst du eigentlich machen, was macht dir Spaß? Und ich habe immer viel Spaß an Sozialkunde gehabt, aber eben auch politisch zu diskutieren, mich einzubringen. Habe das aber jetzt in der Jugend nicht wirklich so gemacht. Also ich hatte ja auch nicht diesen Zugang wie manche anderen, die vielleicht schon sehr früh anfangen, so eine politische Karriere anzustreben bei den Jusos oder so. Das war ich gar nicht. Ich bin zwar jetzt auch Juso, weil ich auch relativ junge Politikerin bin, aber ich bin jetzt nicht mit 14 in die Partei eingetreten oder mit 15 und habe da schon so lange da gearbeitet in dem Bereich, sondern das kam mir, meine Eltern waren immer engagiert gewesen, haben sich eingebracht für andere, aber auch nach der Wende dann eher weniger, weil es dann eben auch so ein bisschen, da hat man eben das Gefühl gehabt, das war irgendwie alles nicht so richtig und hat sich da ein bisschen zurückgezogen. Aber ich weiß auch, meine Oma war auch schon immer gesellschaftlich aktiv in verschiedenen Vereinen oder hat sich eingebracht. Und das hat vielleicht unterbewusst einen auch geprägt. Und ich hatte eine ganz tolle, wie gesagt, Sozialkundelehrerin, die hat mir das Thema Europa total nahegebracht. Ich fand die Idee, dass wir als Staat bei den Herausforderungen im Weltweiten alleine nicht weiterkommen, dass die Völker sich zusammentun und auch diese Friedensidee dahinter, gerade weil mein Vater auch Jahrgang 29 war, also noch ein bisschen ältere Generationen den Krieg noch miterlebt hat, mir da auch vieles erzählt hat. Und ich fand das so prägend, was er mir erzählt hat und dass es eben ein Staatsmodell gibt, eine Vereinigung von Ländern, die Frieden dadurch eben auch generieren. Das fand ich einfach toll. Und dann habe ich auch überlegt, ich würde gerne das viel mehr verstehen und mich da reindenken, was das eigentlich bedeutet. Wusste aber auch, gut ist es, wenn du dich überhaupt mal auskennst, wie läuft es eigentlich mit der Wirtschaft in diesem Land? wie ist das eigentlich aus einer rechtlichen Perspektive zu betrachten? Also Jura hätte ich auch spannend gefunden als Fach zum Beispiel, weil ich auch immer jemand so ein Gerechtigkeitsgefühl habe und auch ja irgendwie auch immer so ein bisschen der Problembär in der Schule war, wo halt Leute auch zu mir kamen und gesagt auch mit mir über bestimmte Sachen gesprochen haben. Und das fand ich einfach auch spannend. Und deswegen war Staatswissenschaften, da konnte man das kombinieren, Politik und Sozialwissenschaften mit Recht und Wirtschaft. Da fand ich das eine gute Mischung. Das war auch ein ganz neuer Studiengang und habe gedacht, das probierst du aus. Das klingt spannend und war dann auch so. Und dann wollte ich eigentlich eher so in die öffentliche Verwaltung, hatte ich dann gedacht. Da habe ich dann so mit Masterstudium Politik und Verwaltung. Das ist sehr, sehr spannend. Und irgendwie, weil meine Eltern, ich hatte es ja vorhin kurz angerissen, Journalisten sind und waren, bin ich dann doch nicht umhingekommen, mich so ein bisschen in die kommunikative Richtung zu entwickeln und habe mich dann sehr für politische Kommunikation interessiert, auch um einfach diese Übertragung von diesen komplizierten politischen Prozessen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen. Also wie kann man das eigentlich vermitteln? Das ist so komplex und auch oft schwer nachzuvollziehen. Das war immer schon so ein Punkt, wo ich dachte, das ist eigentlich ein spannendes Feld. Und deswegen trieb es mich dann auch nach Berlin für den Job und so und habe mich dann da auch umgeguckt, was ich so machen kann. Und habe aber gemerkt, also ich war dann auch während des Studiums extrem engagiert. Ich habe dann eben auch in europapolitischen Vereinen mich eingebracht. Eben die Idee war immer noch da, da irgendwie auch auf diesem Feld was zu tun. Und dann, ja, wie das manchmal so ist, nach dem Studium, da fängt man dann erstmal einen Job und mich hat es dann irgendwie in der Unternehmensberatung als ersten Job getrieben. Es war erstmal gar nicht so unbedingt, was ich unbedingt machen wollte, war aber auch eine ganz spannende Erfahrung, weil wir da auch mit sehr tollen, mit neuen, modernen Managementmethoden zu tun haben. Und das weiß vielleicht auch nicht jeder, dass Management und Verwaltung natürlich sehr, sehr ähnlich sind. Das eine ist eben Privatwirtschaft und das andere im Staatswesen. Aber trotzdem geht es viel um Organisation und Management. Und von daher lag es dann gar nicht so fern. Aber mir fehlte dann doch sehr das Politische. Und was machst du denn jetzt? Und ich hatte doch durch mein Studium und weil ich auch Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung bin, eine Stiftung, die SPD-nah ist, dann eben schon Kontakte zur SPD und habe gedacht, jetzt bringst du dich dort in die Partei noch ein und machst das Leben der Arbeit, weil du schon das Gefühl weiterhin hast, du möchtest gerne was verändern, zum Positiven entwickeln. Gerade auch Bildungschancen ist ja auch so ein Thema, das auch ermöglichen. Und ja, das ist dann so gekommen, dass ich in die Partei eingetreten bin. Und dann konnte ich irgendwann auch Job und Hobby sozusagen zum Vereinbaren, weil ich dann die Möglichkeit bekommen habe, nach Thüringen zurückzugehen. Das war auch nochmal toll. Da bin ich dann von Berlin nach Erfurt zurück, um dann Pressesprecherin in der Landtagsfraktion zu sein. Das war auch eine ganz, ganz tolle und schöne Erfahrung. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin aber immer noch die Beraterin und kann nichts entscheiden. Und wenn ich ja was verändern will, dann muss ich ja was entscheiden können, mich aktiv einbringen. Und dann gab es das war auch Zufall, dass Iris Gleike von der SPD gesagt hat, sie tritt nicht nochmal als Bundestagsabgeordnete an. Und das relativ, ja, also ein Jahr vor der Wahl, mehr oder weniger, vor der nächsten Bundestagswahl 2017. Und da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, ach Mensch, das wäre ja auch eine tolle Herausforderung, aber naja, du bist doch jetzt so nicht so bekannt und wer weiß. Aber ich habe dann auch viel Zuspruch bekommen und habe dann gesagt, naja, gut, aber wenn ich antrete, dann kann ich das eigentlich nur in meiner Heimat machen. Also da möchte ich gerne nach Gera gehen, wenn das möglich ist. Und zum Glück, also das kam auch wieder Zufall, manchmal ist es so, dass die Wahlkreise neu geschnitten wurden aufgrund der veränderten Einwohnerzahl, sodass Gera und Jena nicht mehr ein Wahlkreis waren, sondern ganz Ostthüringen, also Altenburgkreis und die beiden Landkreise und Gera zusammen. Und so war der Wahlkreis frei und ich habe gesagt, gut, dann trete ich an und habe mich dann natürlich auch hier engagiert und eingebracht, auch bei den SPD-Genossinnen und Genossen. Ja, und dann ist das so gekommen. Und es war einfach eine Fügung von Engagement und eine Chance sehen und dann auch einfach mal zugreifen und sagen, ich probiere es. Und auch einigen Zufällen, muss man wirklich so sagen.
Bevor ich Sie nach den ersten Eindrücken aus dem Bundestag frage, möchte ich nochmal zurück zum europäischen Gedanken. Der liegt Ihnen ja, das haben Sie auch deutlich gemacht, sehr am Herzen. Aber haben wir dort nicht enormen Kommunikationsbedarf. Wenn ich heute mit Menschen über Europa rede, kommt immer sowas wie Fördergelder, kommt immer was mit Euro und die D-Mark war doch viel besser. So richtig ist es uns doch dieses nicht gelungen, flächendeckend diesen Wert von Europa zu vermitteln. Und in Teilen sind wir doch, oder ist doch auch Politik verantwortlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Diskussion um das Erfurter Stadion denke, hat überhaupt nichts mit Gera zu tun. Aber das, was mir gespeichert ist, ist, wir haben die Hälfte über EU-Fördermittel finanziert und das geht aber nur dann, wenn wir das als Sehenswürdigkeit verkaufen und irgendwie 50% aus anderen Städten müssen herkommen und das ist ein Kompromiss gesucht worden, obwohl das eigentlich gar nicht dafür gedacht wurde. Also eigentlich verbinden wir doch häufig EU mit Förderung und dieser Schluss ist doch viel zu einfach und da muss doch viel mehr dieser europäische Gedanke nach draußen getragen werden, weil es macht sich doch schon so eine europakritische Stimmung breit, die nicht in unserem Sinne sein kann, weil natürlich Nationalismus immer wieder für Abgrenzung sorgt und damit zwangsläufig irgendwann auch wieder für Krieg. Und das gilt es doch zu vermeiden, aber auch zu vermitteln, oder?
Mhm, auf jeden Fall, also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Umso wichtiger, weil die Generationen, die jetzt heranwachsen, kaum noch Bezugspunkte zum Krieg haben und deswegen auch vielleicht die Notwendigkeit von so einer Staatengemeinschaft gar nicht so erkennen auf den ersten Blick. Und natürlich war das damals auch nicht nur der rein politische Friedensgedanke, es war schon auch interessensgesteuert der Nationalstaaten, dass man eben mit einem Binnenmarkt durchaus viel lukrativere Handelsmöglichkeiten hat, was ja auch so ist. Also der europäische Binnenmarkt, der ist für viele Staaten sehr, sehr wichtig, selbst für die, die vielleicht nicht so happy sind, einige nationale Aufgaben abzugeben nach Europa. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist. Und ich zum Beispiel persönlich habe das erfahren können, also auch die andere Seite von neben Fördergeldern, die wir von EU-Mitteln auch bekommen, für bestimmte Projekte, dass ich auch die Gelegenheit hatte, im Studium ein Erasmus-Semester zu machen, dass ich eben ins Ausland gehen konnte und so auch ganz andere Erfahrungen und Blickwinkel auf Deutschland, aber auch auf andere Länder erhalten konnte. Und ich glaube, diese persönliche Erfahrung, dass wir das ermöglichen, den jungen Menschen, nicht nur die Studierenden, sondern auch für Auszubildende, für Menschen, die oder junge Leute, die gerade eben mit der Schule fertig sind. Das ist, glaube ich, wichtig, um diese europäische Idee, auch den Austausch von Völkern deutlich zu machen. Und jetzt gerade während Corona hat man ja auch gespürt, was das ausmacht. Auf der einen Seite, dass gerade im Frühjahr diese Nationalismen stark angestiegen sind. Ich kriege zuerst die Masken, ich kriege zuerst die Tests und hier geht nichts mehr raus oder rein aus meinem Land. Das war schon krass, obwohl wir eigentlich wissen müssten, dass wir nur gemeinsam so eine Herausforderung, also als Europäer, lösen können. Oder dass es zumindest noch einfacher ist, gegenüber China und gegenüber USA aufzutreten. Das war ein bisschen erschreckend. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, es war auch übertrieben, muss ich sagen, in diesem Zeitpunkt. Aber man wusste eben auch nicht, so schnell mit der Situation umzugehen, dass man die Grenzen geschlossen hat. Und gerade der Grenzverkehr ist für viele Regionen so enorm wichtig. Das sind wir jetzt nicht unbedingt direkt betroffen hier in Gera. Aber zum Beispiel, wenn ich nach Tschechien gucke und Sachsen, da dort die Grenze, die war betroffen. Aber auch Polen und Brandenburg, genauso wie Rheinland-Pfalz und Frankreich, Saarland und Frankreich, da pendeln die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zur Schweiz dann. Also da merkt man eben auch, was das ausmacht, dass es schon so selbstverständlich ist, dass wir ohne Reisepass einfach mal hin und her fahren können. Das ist eigentlich was ganz Besonderes, was wir nicht hoch genug schätzen können. Und wenn wir jetzt anfangen, wie einige auch in einigen Ländern, die Autokraten, wie jetzt eben Ungarn und auch in Polen Entwicklungen haben, wo Rechtsstaatlichkeit wieder in Frage gestellt wird, also wo das Justizsystem so umgekrempelt wird, dass es Justiz nicht mehr als kontrollierende Gewalt gegenüber den Regierenden auftreten kann, dann sollte uns das zu bedenken geben. Und das ist auch nicht mehr im Interesse des europäischen Gedankens. Und da muss man aufpassen, dass man dann doch Mechanismen schafft, die eben dann doch wieder funktionieren. Und dass die Bürgerinnen und Bürger Europa nicht so wirklich wahrnehmen als was Gutes oder als was bringt ihnen das eigentlich, liegt eben daran, dass sie meistens ja nicht mitkriegen, welche Sachen sind denn eigentlich mit EU-Mitteln finanziert worden. Das weiß ja oft keiner so richtig. Wissen ja auch oft nicht die Leute, was mit Bundesmitteln finanziert wurde. Und dass wir davon eben sehr stark profitieren. Und auch wenn immer gesagt wird, wir sind doch das Land, was am meisten Geld in die EU pumpt, dann heißt das aber auch, ja, aber mit dem System haben wir auch viel Vorteile davon. Also gerade was den Export angeht, durch die offenen Grenzen profitiert Deutschland wirtschaftlich enorm davon. Und eben auch als stabilisierende Kraft ist Deutschland auch sehr wichtig in Europa und auch für die Friedenspolitik sozusagen. Gemeinsam auch mit Frankreich als engen Partner. Also das ist nach wie vor ein wesentliches Instrument. Aber dass man das alles, diese komplexe, sag ich mal, Bubble Europa, wo man ja keine direkten, außer vielleicht jetzt Ursula von der Leyen, die man ja irgendwie kennt, so aus den Nachrichten, so Ansprechpartner aus dem Kopf weiß, wo die Abgeordneten auch viel, viel größere Gebiete abzudecken haben. Wir haben jetzt da jetzt auch in Thüringen nicht direkt einen Ansprechpartner, zum Beispiel von der SPD, weil sie halt mehrere Regionen vertreten müssen. Das macht es umso schwieriger, einen Bezug zu denen, also so einen persönlichen Bezug zu diesem Konstrukt Europa, zu dieser europäischen Gemeinschaft herzustellen.
Umso wichtiger ist, dass die gewählten Vertreter die Vorteile immer wieder vermitteln, glaube ich, des Europas und das immer wieder zum Thema machen. Nun sind Sie so ein Vertreter. Sie sind im Bundestag 2017, sind Sie, glaube ich, über die Landesliste als zweiten Platz gesetzt gewesen, sind in den Bundestag gewählt worden. Und vor kurzem habe ich eine Phoenix-Reportage noch gesehen aus 2017. Da war Phoenix direkt bei den jungen Abgeordneten und da hat die Kamera Sie beim Einschreiben begleitet. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, wenn ich bei einer neuen Arbeit anfange und dann ist die Kamera neben mir, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht konzentrieren. Wie waren so die ersten Eindrücke im Bundestag? Da muss ja eine enorme Masse an Informationen, an Presse auf Sie eingestürmt sein. Das begegnet man auch sicherlich mit Respekt, aber zum Anfang vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit.
Naja, es war schon, also ich war sehr, sag ich mal, demütig, als ich in den Bundestag gefahren bin, das erste Mal nach Berlin, weil natürlich bin ich über Liste eingezogen, also über die Parteistimmen. Und habe nicht das Direktmandat erhalten jetzt in meinem Wahlkreis. Und das war für mich schon ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, also du hast es leider nicht in deinem Wahlkreis geschafft und fährst trotzdem nach Berlin. Da hast du jetzt aber auch eine große Verantwortung, auch um trotzdem was für deine Stadt, für deine Region, für Ostthüringen zu reißen, sage ich mal, also dort auf die Beine zu kriegen. Und dann doch hoffentlich mehr Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Und irgendwie, das kam alles zusammen. Dann natürlich noch die Überlegung, du bist jetzt ganz neu und du hast jetzt auch noch kein Landtagsmandat zum Beispiel vorher gehabt oder irgendwie Erfahrungen sammeln können. Wie wird das wohl so sein? Und kommst du da überhaupt, ist ja schon nicht unbedingt immer alles Friede, Freude, Eierkuchen dann in Berlin, man muss sich ja auch durchsetzen. Und das waren alles Gedanken, die so mitspielten. Aber das war dann gar nicht so lange, weil man einfach zu viel mit dem Organisatorischen zu tun hatte. Also man musste sich natürlich auch in Berlin um ein Büro kümmern. Man musste sich im Wahlkreis in Gera und in der Region um Büros kümmern, um Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, um die Post. Also man kriegt ja Haufen Post. Also das ist ja auch im Bundestag, muss man auch sagen, war zu dem Zeitpunkt, 2017, alles noch nicht digital. Also in der Liegenschaft, wo ich jetzt mein Büro habe, die ist ein Stück weit weg vom Reichstag, da wurde gerade erstmal das WLAN verlegt, als ich da angefangen habe. Und das meiste, und das ist doch jetzt noch so, formelle Dinge, die wichtig sind, die werden per Fax erledigt. Und das war schon überraschend, ja. Und die erste Zeit bin ich dann auch, weil ich noch kein richtiges Büro hatte, mit großen Beuteln und vielen Briefen und Post und Zuschriften durch die Räume und mit dem Zug dann wieder nach Hause gefahren, weil das eben alles noch nicht durch Mitarbeiter bewältigt werden konnte. Das war eine Zeit, wo ich dachte, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Dazu noch die vielen E-Mails. Aber es hat sich dann alles gut eingepegelt, man hat dann auch Strukturen gefunden. Dann war ja noch lange die Frage, wir dachten ja, wir gehen in die Opposition und dann ist ja Jamaika, also gelb, also FDP, Grüne und CDU, CSU. Diese Koalition hat ja nicht funktioniert, ist nicht zusammengekommen aufgrund der FDP. Und dann hieß es doch irgendwie jetzt die Frage klären, SPD in die Regierung oder nicht. Das hat sich ja alles sehr hingezogen. Und das war auch eine ganz blöde Zeit, weil man wollte ja eigentlich anfangen, man wollte wissen, in welchen Ausschuss man kommt. Und dann hat sich die ganze Zeit alles nur um diese Koalitionsfrage gedreht. Das fand ich natürlich nicht so schön. Wir haben dann auch ein halbes Jahr verloren dadurch. Aber es ja, war eben damals so. Und dann, als ich dann in den Ausschüssen war, war auch die erste Ausschussstellungnahme zu meinen Berichterstatterthemen und so, war ich schon aufgeregt, na klar. Und mittlerweile hat sich das gut eingepegelt. Man weiß, wie es läuft. Man weiß, wo man sich Unterstützung suchen muss für bestimmte Vorhaben. Und ich denke, ich konnte mich da auch in gute Themen einarbeiten. Freue mich auch, dass ich gerade für Kommunales zuständig bin. Im Bauausschuss zum Beispiel freue mich genauso, dass ich im Innenausschuss für das Ehrenamt in den Sicherheitsstrukturen sozusagen, also im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz zuständig bin, genauso auch für politische Bildung. Das ist ja auch wieder so ein Thema, was mir ja immer schon wichtig war. Und also da, denke ich, habe ich es gut getroffen. Ja.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Tätigkeit. Lassen Sie uns über die große SPD reden. Ich habe so das Gefühl, ein großer Tanker, der so ein bisschen unsicher in letzter Zeit vor sich hin schwimmt in den Meeren. Ich habe noch in Erinnerung ganz fest die Elefantenrunde mit Kanzler Schröder, wo Angela Merkel sagt, sie glauben doch nicht, dass meine Partei mit Ihnen als Kanzlerin eine Koalition eingehen wird. Nicht weniger intensiv hat sich die Elefantenrunde mit Martin Schulz eingebrannt, wo er sich, wie hat es Christian Lindner beschrieben, fast um Kopf und Kragen geredet hat und die Große Koalition für beendet erklärt hat, um dann wenige Wochen später, wie Sie das auch gerade berichten, dann doch die Große Koalition einzugehen. Wäre es unverschämt von mir zu sagen, dass die SPD nach den letzten Wahlen nicht unbedingt ein gutes Bild abgegeben hat?
Naja, das muss man, also das ist unterschiedliche Bewertung. Ich glaube, was, wenn man sich vielleicht die Führungsriege anschaut und was, wie das so gelaufen ist, lief das nicht optimal. Ich glaube, wir hatten einfach viel zu sehr, wieder einmal, Personaldebatten und Führungs, ja, auch Konflikte, als dass das wahrgenommen würde, was wir gemacht haben in der Koalition, weil viele soziale Projekte, also gerade die Entlastung von Familien, steuerliche Entlastungen, dass wir den aktiven Arbeitsmarkt eingeführt haben, um Langzeitarbeitslose schneller wieder in Arbeit zu bringen, dass wir das Gute-Kita-Gesetz gemacht haben, um Kindergärten zu stärken, um die frühkindliche Bildung zu stärken oder genauso auch das starke Familiengesetz, wo wir eben auch gerade Familien mit kleinen und wenig Einkommen entlasten und unterstützen. Das hat kaum einer mitbekommen, weil sich natürlich viele eher darauf konzentriert haben, und es waren ja auch für die Medien interessant, wie wir uns da ja betteln. Zum einen mit der Koalitionsfrage, da war auch so ein bisschen Jusos gegen die Etablierten, die dann eben auf die eine Seite, beide Argumente konnte man ja irgendwo nachvollziehen, hat gesagt, in der Regierung, wir müssen für Stabilität in dem Land sorgen, wir können viel bewegen, wenn wir in der Regierung sind. Während eben ein Teil gesagt hat, ja, aber in einer großen Koalition können wir ja nicht das durchsetzen, was wir eigentlich wollen, und werden immer wieder verhaftet für das, was die CDU mit uns anstellt, sozusagen. Das ist ja leider auch so. Da gab es eben diesen Entscheidungskonflikt. Letztendlich sind wir in die Koalition gegangen, und es ist nach wie vor aber leider so, dass die guten Dinge, die auch gerade Hubertus Heil jetzt, also mit der Kurzarbeit und in der Krise alle auf den Weg gebracht hat, dass das eben dann eher untergeht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt aber eigentlich froh, auch wenn das ein langer Prozess war, wie wir unsere neuen Vorsitzenden gefunden haben, zum Beispiel ist ja jetzt Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken die neue Parteispitze, nachdem Andrea Nahles eben auch zurückgetreten ist. Da gab es ja eben leider viel Kritik vorher. Dass wir da aber jetzt trotzdem eine sehr demokratisch gewählte Führungsspitze haben, auf der einen, die eher so dieses linke Spektrum der Partei abbildet, und jetzt einen Kanzlerkandidaten haben, der eher, sage ich mal, den konservativeren Parteiflügel angehört, und dadurch haben wir aber beide Flügel ein Stück weit auch vereint miteinander und auch in Versöhnung gebracht, und das war wichtig, und dadurch haben wir jetzt eine relativ stabile Ausgangslage für die nächste Wahl und sind nicht mehr in diesem, wir diskutieren immer nur übereinander und nicht miteinander, sondern eher fokussiert darauf, was wollen wir eigentlich erreichen für die Menschen in diesem Land. Und das finde ich schön, dass der Fokus da jetzt auch wirklich liegt und wir nicht wieder diese Personaldebatten haben.
Das heißt, ich hätte Sie jetzt gefragt, ob Sie den Satz vervollständigen können, Olaf Scholz ist der perfekte Kanzlerkandidat, weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil es jetzt so eine Verbindung gibt, Sie haben die Personaldiskussion beendet, Sie haben ein Partei-Duo ein Duo an der Parteispitze, Sie haben einen Kanzlerkandidaten nominiert. Und das versöhnt die Partei, weil im Prinzip alle eingebunden sind. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Also es sind alle eingebunden. Und er ist eben auch, also hat er auch bewiesen, er ist vielleicht ein bisschen trocken. Also er ist so ein trockener Norddeutscher, sage ich jetzt mal, mit einem gewissen Schalk, das muss man auch sagen. Aber er hat auch gezeigt, dass er Krise gut kann. Also im Sinne von, er hat sehr, sehr schnell sich darauf eingestellt, wie man das Land relativ am Laufen halten kann, in einer Zeit, wo es wirklich gerade um uns herum vieles zusammenzubringen, droht. aufgrund eben der Corona-Situation, wo keiner richtig wusste im Frühjahr, wie gehen wir überhaupt mit dieser Pandemie um, wie sind die Ausmaße etc. Und da so flexibel zu reagieren und so schnell, das hat er wirklich bewiesen. Und das, denke ich, ist gerade in so unsicheren Zeiten, in denen wir heute leben, und da rede ich ja nicht nur von Corona, da rede ich auch von einem, wie gesagt, Brexit, also dass jemand aus der EU, ein wichtiges Land aus der EU ausgetreten ist. Da rede ich von einer unsicheren Lage der USA. Da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, trotz Biden, der jetzt zum Glück Trump, eine zweite Amtsperiode von Trump verhindert hat, wissen wir trotzdem nicht, welche Rolle die USA zukünftig einnimmt. Also Globalisierung ist ein Thema und natürlich Klimawandel. Und das sind alles Herausforderungen, die werden wir als Deutschland nicht alleine bewältigen können. Und wir müssen damit umgehen. Und die sorgen aber alle irgendwo in der Berichterstattung natürlich auch für Unsicherheit bei den Menschen. Und Unsicherheit ist nie gut für Menschen und die brauchen Perspektive. Und ich glaube, das kann er vermitteln, das kann er geben. Er hat da auch wichtige Themen angesprochen, wie Respekt eben für eben Leute, die einfache Jobs auch machen, dass wir die auch wieder mehr in den Fokus nehmen, die unser Land am Laufen halten, aber auch eben die in zentralen Bereichen arbeiten, wie der medizinischen Versorgung, Sicherheitskräfte. Also, dass man da besser hinguckt. Und genauso auch Europa das Thema weiterhin als wichtig erachtet, dass man das nicht einfach so abtut, wie ja, lass mal die da oben in Europa, in Brüssel machen. Und genauso auch Zukunftsthemen angeht. Also auch da sind ja viele Angst. Das heißt Digitalisierung für unsere Arbeitswelt, wenn wir jetzt von der Industrialisierung weggehen und alles wird nur noch über Apps und digitale Start-ups und diese ganzen modernen Entwicklungen. Wie gestaltet sich das Arbeiten eigentlich? Dass man darauf Antworten gibt und da den Leuten halt eine Perspektive. Ich glaube, das kann er sehr gut vermitteln. Und von daher bin ich, auch wenn ich vielleicht nicht immer so ein Fan, aufgrund eben auch, weil ich einfach ein konservativerer Politiker ist und ich vielleicht auch neue, progressivere Ideen unterstützen möchte, aber ich sehe, dass er da durchaus offen ist für. Und das gibt mir Hoffnung und dass er eben auch gute Punkte anspricht. Von daher bin ich gerade mit der Parteispitze und der Führungspersonal ganz zufrieden, was ich kann ich einfach so sagen, und finde es gut, dass wir uns einfach mal wirklich wieder auf die Inhalte konzentrieren können.
Ja, gerade nach den Geschehnissen um Andrea Nahles, wo es schwierig war, positives Licht auf die Partei zu senden, das ist schon gut, dass dort wieder Ruhe reinkommt. Jetzt ist nur die Frage, wir haben im nächsten Jahr ein vermeintliches Superwahljahr, zumindest aus Thüringer Sicht. Wir haben die Landtagswahl offensichtlich im April, die steht fest, und haben dann eben auch die Bundestagswahl. Unabhängig von den Personen, es geht ja trotzdem darum, die SPD so stark zu machen, offensichtlich, denn die Große Koalition, das höre ich auch bei Ihnen raus, das ist kein Liebesprojekt, und wenn es nach Ihnen ginge oder nach der SPD ginge, versucht man im Prinzip auch andere Mehrheiten zu finden. Mit welchen Konzepten, auch wenn die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme noch nicht fertig sind, mit welchen Konzepten wird man in dieses Wahljahr gehen?
Ja, also es ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, in diesem Wahljahr zu gehen, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir schauen, diejenigen, die, das habe ich ja gerade angesprochen, die die Berufe machen in der Pflege, dass man die besser entlohnt, zum Beispiel über Branchentarifvertrag in der Pflege, überhaupt die Tarifbindung zu stärken. Das können wir nicht als Partei vorgeben, aber das können wir zumindest erreichen, indem wir da auch gemeinsam mit den Gewerkschaften für kämpfen, dass die eben auch Tarifverträge eingehen können und dass es auch bestimmte Standards gibt. Und eben auch in dem Bereich Mindestlohn. Auch da merken wir, dass die Marge, wie er jetzt angesetzt ist, dass der nicht reicht, um die Lebenshaltungskosten in vielen Bereichen eben auch zu stemmen. Auch da ist die Frage, dass man da eben auch einen höheren Sprung geht. Das ist ja weiterhin auch wichtig, dass das von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, also Gewerkschaften auch und der Wissenschaft entwickelt wird. Aber wir sollten auf einem anderen Niveau dort fortsetzen, damit einfach auch einfache Arbeit gut bezahlt wird. Bei einfacher Arbeit, also die jetzt keinen langen Bildungsweg erfordert, muss nicht immer sein, dass die nichts wert ist, weil es sind oft sehr essentielle Dinge, die getan werden. Und auch jede Reinigungskraft hat einen ganz wichtigen Auftrag, gerade auch in Zeiten, wo man irgendwie auch auf Hygiene achtet zum Beispiel. Ne? Und das müssen wir wieder stärken, dass man sagt, ja, Bildungschancen sind wichtig und zu ermöglichen, dass jeder, der, egal wie man aufwächst und wo, eine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Aber auch die, die eben keine, sag ich mal, akademische Laufbahn anstreben, müssen doch für ihre Arbeit gut auskommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das müssen wir viel, viel ernster nehmen. auch wieder, um als glaubwürdig als Arbeiterpartei auch auftreten zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich muss es auch darum gehen, auch, das haben wir jetzt gesehen, es ist manchmal braucht es Krisen, um es besser zu wissen, den Gesundheitssektor wieder zu stärken. Also wir sehen eben auch, dass Privatisierung in den letzten Jahren, also gerade in den 90ern, Anfang 2000er, nicht unbedingt gut war, um die essentiellen Dinge der Daseinsvorsorge auch ja gewährleisten zu können. Das haben wir schon im Verkehr erlebt. Da gehen wir jetzt auch wieder stärker rein als Staat, auch in der Kommunikation, Mobilfunk, Breitband, das besser zu steuern und nicht so den Unternehmen zu überlassen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und eben auch bei der medizinischen Versorgung, bei der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Da muss wieder viel mehr getan werden, dass auch die Gesundheitsämter vor Ort besser agieren können. Und da haben wir auch einige Konzepte schon erarbeitet und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und was auch dazu kommt, das ist auch das Thema Kommunen. Da sind wir auch als SPD ein ganz starker Verfechter, dass wir auch die Finanzsituation grundsätzlich eigentlich verändern müssen, was die kommunale Finanzlage angeht, gemeinsam mit den Ländern, weil wir sehen, wir können es nicht nur über Förderprogramme reißen sozusagen. Wir müssen da schon auch eine grundlegende bessere Finanzierung hinbekommen, gerade für die Regionen, die eben nicht so große Gewerbeeinnahmen haben und so prosperierende Gebiete sind. Also das ist auch ein wichtiges Thema, denke ich, weil, wie gesagt, hat man ja schon am Anfang, ich mache mein Lebensumfeld, Lebensqualität daran fest, wie meine Stadt, wie mein Dorf sich entwickelt. Und die Mietenfrage ist für Großstädte und Metropolen eine ganz wichtige Frage. Da ist auch ein enorm wichtiges Thema für die SPD, gerade was auch so die ganze Spekulation angeht, mit Grund und Boden. Das wird zu enorm hohen Mieten und da die Leute zu entlasten, das ist jetzt in Thüringen nicht das Thema. Da würde ich eher so auf Erfurt-Jena vor allen Dingen fokussieren, wo die Mietpreise so hoch sind, aber trotzdem müssen wir das auch im Blick behalten. Also es geht darum, einfach die Lebensumstände der Leute wieder so zu verbessern, dass sie auch merken, ich gehe arbeiten und ich habe was davon und kann mir auch mal einen schönen Urlaub gönnen oder ich kann habe genug Möglichkeiten, meine Kinder viele Möglichkeiten zu bieten. Ne? Also das sind so Dinge, die, glaube ich, viel mehr in Fokus gehören.
Eine der größten Herausforderungen, die wir hoffentlich in unserem Leben haben werden, ich hoffe, dass da nicht noch eine dazukommt, ist die aktuelle Situation mit Corona. Eins fällt auf, eine sehr aufgeheizte Stimmung, wo teilweise auch Politiker im Fokus von Beschimpfungen stehen. Ich hoffe, Sie spüren das nicht oder mussten das nicht am eigenen Leib erleben, aber insgesamt ist doch, fehlt manchmal so die Sachlichkeit in der Kritik. Eine sachliche Kritik war die vom FDP-Chef Lindner im Rahmen der Beratung im Bundestag, der kritisiert hat, die Parlamente wären nicht eingebunden. Auch Ministerpräsident aus Thüringen, Bodo Ramelow, hat gesagt, das läuft nicht, dieses Gremium der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, das ist kein demokratisches Gremium. Können Sie die Kritik in Teilen nachvollziehen oder sagen Sie, nee Mensch, in der aktuellen Situation müssen wir eben schnell handeln und da ist das eben auch konsequent so.
Also ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen. Also wir als SPD haben uns ja auch sehr stark dafür eingesetzt, dass es einen Parlamentsvorbehalt gibt. Das heißt, dass wir, wenn Beschlüsse gefasst werden, jetzt gerade in diesem Gremium, was sich ja sozusagen mehr oder weniger durch die Krisensituation etabliert hat, also Länder und die Kanzlerin, wenn die sich auch einigen, wir wollen jetzt bestimmte Beschlüsse durchführen, dass wir das vorher erst nochmal im Parlament debattieren und dann darüber abstimmen sozusagen. Also da, oder auch im Nachhinein bestätigen, wenn eben ad hoc schnell eine Maßnahme notwendig war. Oder dass man dann eben sagt, wir beauftragen die Bundesregierung, diese Maßnahme wieder abzuschaffen. Also das hätten wir uns gewünscht. Das war mit der Union nicht zu machen. Wir haben es trotzdem geschafft, jetzt mit dem letzten Gesetzgebung, mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz, zumindest eine Rechenschaftspflicht für die Regierung einzuführen, eine Begrenzung der Dauer von Maßnahmen und eben auch einen regelmäßigen Bericht über die Lage der pandemischen Entwicklung und dass wir eben auch als Parlament entscheiden, wann ist eine solche Lage und wann ist sie für beendet zu erklären und dann entsprechend auch die Verordnungen aufzuheben. Also das haben wir erreichen können, leider nicht den Parlamentsvorbehalt. Und insofern kann ich da schon die FDP und auch die Linken da verstehen, dass sie das gefordert haben, finde ich auch richtig so. Dieses Gremium aus Ländern und Kanzlerin, das hat, glaube ich, nochmal an Bedeutung gewonnen oder eben auch, dass es da regelmäßig diese Sitzungen gibt, weil man gespürt hat, auch gerade im Sommer, als ich nenne jetzt mal den Stichpunkt Beherbergungsverbot, also was dann so im Herbst reinging, dass es einen Flickenteppich gibt und gab, welche Länder machen jetzt was. Und die Leute waren super unzufrieden. Sie meinten dann, ja, ich kann hier in meinem Bundesland das und das. Wenn ich jetzt aber auf die Arbeit im Nachbarbundesland fahre oder wenn ich meine Bekannten besuche, meine Verwandten oder eine Dienstreise mache, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und ich weiß, ich kann mich doch jetzt nicht jedes Mal dauernd informieren, wie das dort ist und wie das bei uns ist. Und also ich möchte eine Einheitlichkeit. Und dieser Wunsch nach Einheitlichkeit hat dazu geführt, dass sich die Länder eben auch vorgenommen haben, zusammen mit der Bundesregierung, das zu besprechen und möglichst einheitliche Maßnahmen durchzuführen. Mit dem Vorbehalt, in einigen Ländern zu sagen, da wo bestimmte Werte nicht so hoch sind, also Inzidenzen nennt man das ja, also die Fälle, die bekannt sind, die mit Corona-Infizierten, dass man da eben auch ein bisschen anders vorgehen kann oder abweichen kann, wenn die Lage nicht ganz so schlimm ist. Und das haben wir auch gesetzlich jetzt nochmal festgestellt, sozusagen eine Grundlage geschaffen, wie man da entscheiden kann. Und das sind eben auch so Punkte, also auf der einen Seite will man Einheitlichkeit in der Bevölkerung und irgendwie mehr Sicherheit dadurch, also einfach Klarheit, wie sieht's aus. Auf der anderen Seite sagt man, die können doch jetzt nicht in Berlin oder aus der Minister, also der Herr Söder kann da jetzt nicht entscheiden mit seinem radikalen Kurs, dass ich hier in Thüringen nicht mehr in die Gaststätte gehen darf. Also das kann es doch nicht sein. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, ne? Aber das ist eben in der Bevölkerung, auch wenn man sich die Umfragen anguckt, oft auch eine gespaltene Meinung. Also das kann man jetzt auch keinem recht machen in so einer Situation. Und mit dieser Gratwanderung, die man da teilweise geht und auch mit diesen schwierigen Entscheidungen, müssen wir als Politikerinnen und Politiker eben auch leben und uns auch eben der Kritik aussetzen. Und das auch ernsthaft, da gibt es leider nicht immer so seriöse Stimmen oder sage ich jetzt auch mal, die auf einer gewissen Augenhöhe mit einem reden, sondern dann auch schon sehr abfällig. Das gibt es eben leider auch. Aber das wissen wir ja als Politik, dass man das damit umgehen lernen muss und ja, auch gerade in solchen Situationen.
Ja, und da ist das eben für alle eine Herausforderung, auch für Sie als Politiker. Letzte Frage, ich bin sehr dankbar, dass Sie so viel Zeit uns eingeräumt haben. Letzte Frage, angenommen, Sie bekommen das Vertrauen der Wähler 30 Jahre lang. Das heißt, Sie sind 30 Jahre im Deutschen Bundestag. Was müsste passieren, wenn wir uns nach Abschluss Ihrer letzten Legislaturperiode wieder zu einem Podcast zusammentreffen? Was müsste passiert sein, dass Sie sagen, ich bin zufrieden, ich habe was bewegen können und das ist alles jetzt im richtigen Fluss?
Also zum einen weiß ich gar nicht, ob ich 30 Jahre das machen möchte, weil ich glaube, wenn man das 30 Jahre macht, verliert man den Blick vielleicht auch ein bisschen auf die, ich weiß es nicht, auf das Alltagsleben, das man sonst so führt und auch, ich glaube, jungen Leuten dann auch wieder die Möglichkeit zu geben, so wie ich die Möglichkeit erhalten habe, ist auch wichtig, aber man weiß ja nie, also weiß auch nicht, ob sich Angela Merkel vorgenommen hat, so lange zu regieren. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die eine hohe Solidarität miteinander lebt, also die aufeinander achtet und dieser Neid teilweise, auch der soziale Neid auf andere Einkommen, dass es weniger wird, weil einfach, weil es vielen Leuten gut geht, weil sie von ihrer Arbeit gut leben können, weil sie Möglichkeiten haben, weil sie sich nicht Sorgen machen müssen um die Zukunft ihrer Kinder oder wie sie die Ausbildung finanzieren müssen ihrer Kinder oder ob sie die Miete noch zahlen können. Und genauso eben auch, dass ich bin auch bald Mutti, muss ich jetzt dazu sagen, im nächsten Jahr. Und
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und mir macht schon auch Gedanken, wie sich unsere Welt entwickelt, weil das, was wir früher vielleicht als Dystopien, also schlechte Entwicklungen uns vorgestellt haben, passiert langsam, Insektensterben, flächendeckend aus. Das Artensterben ist enorm. Wir sehen die Auswirkungen des Klimawandels und ich möchte halt, dass mein Kind und auch die Generationen später in einer gesunden Umwelt aufwachsen und in einer Welt, die sozusagen, wo man keine Angst haben muss für noch mehr Pandemien, die ja auch durch Umweltveränderungen hervorgerufen werden, durch Klimaveränderungen vielleicht auch noch viel stärkere Migrationsentwicklungen sich breit machen, weil es einfach Regionen gibt, wo man nicht mehr leben kann. Das alles möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir in einer guten Zukunft blicken. Und wenn ich daran teilhaben kann, dass wir die Ziele, die wir uns auf der Pariser Klimakonferenz gesetzt haben und andere Vereinbarungen einhalten und vielleicht noch stärker vorangehen, das sind alles so Punkte, das wäre toll. Und dann würde ich denken, hast du was geschafft? Super, jetzt kannst du auch in Ruhe einschlafen, wer weiß, aber oder deinen Lebensabend genießen. Das wäre schon toll.
Werte Frau Kaiser, ich sage vielen Dank für die Zeit, für Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem politischen Werdegang. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den persönlichen Herausforderungen, die offensichtlich in den nächsten Monaten anstehen, dass dort alles gut geht. Und bleiben Sie gesund und vertreten Sie weiterhin Gera so gut und mit so viel Engagement, wie Sie das machen. Und das gilt es auch nochmal an die Hörer. Natürlich muss man nicht der Meinung eines Politikers sein, aber man muss das Engagement respektieren und immer auf der Sachebene diskutieren. Das wäre so mein Wunsch für das kommende Jahr und die kommenden Herausforderungen. Vielen Dank, Frau Kaiser.
Vielen Dank für das Gespräch, ja, und bleiben Sie wohl auf. Bis demnächst vielleicht mal.
Ich habe jetzt ein intellektuelles Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie eine Regierung bilden wollen.
Ich meine, Ihr intellektuelles Problem in allen Ehren. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Herr Schulz, jetzt bitte ich Sie, mir meine Frage zu beantworten. Steigen Sie dann bald möglichst aus dieser Regierung aus, die Sie sehr scharf kritisiert haben gegenüber der Kanzlerin? Heißt das, Sie ziehen Ihre Minister dann bald ab?
Ich wäre dankbar, wenn ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Es reicht, wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig irgendwelche sonstigen Lektionen erteilt bekommt. Jetzt führe ich mal meinen Satz zu Ende. Aber diese große Koalition ist abgewählt worden. Das muss man deutlich sehen. Die Menschen wollen sie nicht. Und die Rolle, die wir zugewiesen bekommen haben, ist die einer Oppositionspartner. Gestatten Sie mir bitte einen klaren Satz. Ich habe an meinem ersten Amtstag als Vorsitzender der SPD Sie angerufen und habe Ihnen gesagt, Frau Merkel, bis zum Ende dieser Regierung. Und das ist, selbst wenn Sie Geschäftsführerin bis zum Ende im Amt ist, können Sie sich auf uns verlassen. Das wiederhole ich auch keinen Tag mehr. Denn diese Regierung ist abgewählt. Und Sie sind die stärkste Verliererin in dieser Abwahl.
Man wünscht Herrn Schulz noch mehr Redezeit, damit er sich weiter um Kopf und Kragen reden kann.
Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Frau Kramp-Karrenbauer, was machen will für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, dafür, dass man miteinander Verantwortung übernimmt, dann soll sie sich darum kümmern, dass wir über 2025 hinaus, so wie es die SPD will, eine gesetzliche Rente noch in Deutschland haben, die funktioniert. Dass wir eine Erwerbstätigenversicherung haben, in die alle Beschäftigten tatsächlich einzahlen. Guckt mal rein in die Pressemitteilung, die die rausgegeben haben. Da sagt BDI-Präsident Kempf nämlich: Es gehe der Industrie in erster Linie um höhere privatwirtschaftliche Investitionen. Diese machen rund 90% der Investitionen in Deutschland aus. Der Staat muss dort investieren, wo sich privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Zitat Ende. Nee, liebe Freunde aus der Industrie, so haben wir nicht gewettet. Das alte Spiel, Gewinne zu privatisieren und Verluste oder gesellschaftliche Risiken zu sozialisieren, in die Hände von uns allen zu geben. Wir dürfen das Netz, das Mobilnetz dort ausbauen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Busse dort bezahlen, wo es sich für die Konzerne nicht lohnt. Wir dürfen die Wohnungen bauen für die Leute, die nicht zu 12, 13, 14 oder mehr Euro den Quadratmeter leben können. So haben wir die Wette nicht gemacht. Unser Gemeinwohlverständnis ist ein anderes, liebe Genossinnen und Genossen.